Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um Regie und Showcalling für digitale und hybride Events. Hybrid oder Hybrid ist sozusagen auch dieser Beitrag. Wir haben ihn im Rahmen unserer Webcast-Serie live aus dem Hub in Hannover aufgezeichnet. Es gibt diesen Podcast also auch mit Bildern auf unserem YouTube-Channel Studio Blach. Und falls Sie jetzt wechseln wollen, bitte das Abo auf YouTube nicht vergessen. Studio Blach live aus dem Hub ist ein Webcast von und für die Eventbranche. Wir sehen das als Diskussionsplattform und Talkformat für Insider und Spezialisten rund um die Messe- und Eventbranche, die idealerweise persönlich hier im Studio dabei sind oder von irgendwoher auf dieser Welt zugeschaltet werden. Veranstaltet wird der Webcast vom Blachreport und dem Hub Hybrid Event Hub in Hannover. Mein Name ist Peter Blach. Wie bereits angeteasert, geht es in diesem Beitrag um Regie und Showcalling bei Streaming-Events. Hintergrund: Eventregisseure mit Erfahrungen bei Streaming-Formaten sind offenbar gerade Mangelware. Warum eigentlich? Wie wird man überhaupt Eventregisseur und Showcaller? Und was macht ein Showcaller überhaupt? Über Anforderungen und Möglichkeiten an Eventregisseure und Wechselwirkungen mit TV-Formaten wollen wir heute diskutieren. Begrüßen darf ich dafür im Studio Stefan Bolz, Spezialist für Eventmanagement und Regie, der 1995 den Begriff Eventablaufregisseur sozusagen gemeinsam mit Atelier Markgraf erfunden hat, Alexander Maas, Inhaber von Brandtiff Media mit dem Untertitel Regie Design Emotion und zugeschaltet Diplom-Ingenieur Malte Jürgens von der Ad-Hoc-Gruppe. Warum sind Eventregisseure gerade im Dauerstress? Stefan, ich frag dich das mal.
Ja, warum sind Eventregisseure im Dauerstress? Es hat damit was zu tun. Es muss immer einen geben, der was sagen kann, was sagen darf. Oder es darf nur einen geben, der sagt, wenn es losgeht, dass es losgeht. Und da im Moment wahnsinnig viel passiert an digitalen, hybriden oder sonstigen Veranstaltungen im Streaming-Format, ist man ganz gut gebucht.
Ja. Sind das denn mehr Veranstaltungen als früher?
Es sind mehr, ja. Es sind mehr Veranstaltungen, die kürzer sind. Kurzfristiger, kürzer und mehr.
Okay. Das ist darin begründet, dass Live-Events gerade nicht stattfinden?
Ja.
Okay, gut.
Ja. Also es ist einfach der Entfall der Live-Events führt dazu, dass die großen Unternehmen ja weiterhin mit ihren Mitarbeitern, ihren Führungskräften in Kontakt treten müssen und wollen ja auch. Und da bietet sich natürlich dieses Format an, eben um auch wahnsinnig international zu sein oder international zu agieren.
Alexander, was macht ein Showcaller überhaupt?
Ja, der Beruf eines Showcallers lässt sich relativ einfach beschreiben. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Dirigent eines Orchesters, der innerhalb des Orchesters die Zügel in der Hand hat. Und das kann man ganz gut, oder das lässt sich ganz gut widerspiegeln in der Mannschaft der jeweiligen Produktionscrew. Das heißt, der Showcaller ist für den reibungslosen Ablauf zum einen zuständig und hält natürlich auch die Mannschaft im Hintergrund zusammen. Da gibt's manchmal viel positive Stimmung, aber es gibt auch mal die ein oder andere Situation, wo man mal ein bisschen auf den Tisch schauen muss. Das ist grob gefasst die Bezeichnung.
Ja. Aber das ist dann akzeptiert. Ne? Einer ist der Chef im Ring und der darf das dann sagen.
Richtig, richtig. Okay. Weil in dem Moment, wo man dort auftritt als Regisseur oder Showcaller, hat man einfach die Zügel in der Hand und ist auch dafür verantwortlich, was natürlich vor und hinter der Bühne und beziehungsweise vor der Kamera passiert, ja.
Ich glaube, im Tourneebereich sagt man dann Produktionsleiter.
Ja, kann man vergleichen.
Tourneeleiter, ja.
Ja. Okay. Malte, das klingt nach viel Verantwortung. Das klingt vor allen Dingen auch danach, dass man viel mitbringen muss an Know-how und Wissen, einfach um beurteilen zu können, welches Gewerk was gerade machen muss und mit welcher Priorität. Wie wird man denn Eventregisseur und Showcaller? Das ist, glaube ich, kein klassischer Ausbildungsberuf.
Nee, also ich glaube, alle Kollegen bringen da, und ich denke, wir drei sind da ganz gute Beispiele, komplett unterschiedlichen Background mit. Du hast es gerade gesagt, Stefan, seit 1990 schon in dem Bereich ganz explizit tätig. Ich komme ja eher von der technischen Seite, habe mich dem Thema darüber angenähert, dass ich halt gerade kleinere Agenturen, die ich dann als technischer Leiter betreut habe, eben auch unterstützt habe in der Ablaufregie, im Calling der technischen Gewerke, wie Alexander es gerade schon geschrieben hat. Und ich sag mal, das ist so ein bisschen, man braucht halt sehr viele Skills. Man braucht ein gewisses Einfühlungsvermögen für einen dramaturgischen Ablauf zum einen. Man braucht aber auch eben die Kenntnis der technischen Gewerke, um auch zu wissen, wie man callt, was man callt, vor allem auch, wenn technische Probleme auftreten, wie man damit umgeht, um es auch ein bisschen, sage ich mal, damit umzugehen. Und der dritte Punkt, den ich eigentlich auch ganz wesentlich finde, ist, dass du halt eine gute Menschenkenntnis brauchst, denn du bist als Regisseur ja auch immer der, sage ich mal, eine sehr direkte Bezugsperson für die Protagonisten, die auf der Bühne agieren. Und ich glaube, dass Stefan und Alexander das wahrscheinlich auch gut widerspiegeln können, dass da auch unsere Rolle so ein bisschen jetzt in der Zeit von Corona sich durchaus transformiert hat. Denn wir helfen ja auch den Leuten, die es vielleicht gewohnt waren, bisher auf einer großen Bühne vielleicht zu stehen, eben plötzlich in einem Studio zu stehen, wo nur noch drei maskierte Kameraleute sind und eigentlich eben nur noch das rote Tally-Light, mit dem sie zusammen agieren müssen. Und ja, da sind wir auch Brückenbauer.
Habt ihr so eine Übersicht, wie viele Kollegen ihr habt in Deutschland? Oder Wettbewerber, wie sagt man? Wettbewerber oder Kollege? Beides?
Wettbewerber. Feinde. Nein. Nein, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es sind so um die, vielleicht um die 50. Mhm. Es gibt ja jetzt Bestrebungen von Chris Kuhls und es läuft auch schon, dass man mal sich so ein bisschen besser kennenlernt und unter einem Dach mal so ein verbandsähnliches oder ein vereinsähnliches Gefüge baut, dass man sich auch wenigstens mal kennenlernt, weil für uns ist ja immer die Schwierigkeit auch, jemanden weiterzuempfehlen, weil man gar keine Leute kennt, weil wir sind absolute Einzelkämpfer, weil wir sind alleine unterwegs, haben unsere 1, 2, 3 Assistenten noch dabei.
Okay.
Und da alle unterwegs sind, sieht man sich eigentlich nie.
Ja. Natürlich kennt man sich in der Branche, das ist klar. Also ich denke, dass ich da so auf, ich weiß gar nicht, auf 50 würde ich gar nicht kommen. Ich glaube, es sind so, weiß ich nicht, 20, 25 Leute, die bei uns im deutschsprachigen Raum so unterwegs sind. Ja, und man trifft sich halt, oder man hat sich früher getroffen auf den Messen dieser Welt und hat dann mal guten Tag, guten Weg gesagt. Aber für mich ist es für mich kein Konkurrenzdenken. Ich glaube, für uns alle ist genug zu tun und auch in der heutigen Zeit noch mal mehr.
Ja, das scheint eine sehr kleine, elitäre Gruppe zu sein. Das hatte ich auch so gehört. Auch im Zusammenhang mit dieser, ja, das Wort Verband wurde ja vermieden. Im Zuge der Gründung dieser Interessensvertretung oder Gesprächsgemeinschaft, wie immer man das nennen will, da geistert aber so die Zahl 50 dann wieder durch den Raum.
Okay.
Wahrscheinlich ist das auch, weiß man nicht genau, wie man
das... Ich glaube, die Zahl kommt auch von Chris. Ich habe es auch nur so am Rande wahrgenommen. Also ich kenne vielleicht 10.
Ist das...
Ich glaube, das Thema ist halt auch, wie Alex gerade sagte, wir haben uns, also früher war es halt so, auf den Automobilmessen war natürlich so ein Sammelpunkt, wo sich auf den einzelnen Ständen viele Kollegen immer getroffen haben. Jeder hatte da so seine Marke. Und das ist ja erstmal schon durch das letzte Jahr natürlich komplett weggefallen. Aber ansonsten sind wir halt in dieser Position. Als Regisseur gibt es halt in der Regel nur einen auf so einer Veranstaltung. Mhm. Und dadurch ist die Chance, dass wir auf Jobs zusammenkommen, halt immer relativ gering. Und deswegen ist natürlich auch jeder ist so in seinem Kundensegment unterwegs. Und deswegen sind die Berührungspunkte und die eben nicht so groß.
Ja. Würdet ihr denn einem Verband beitreten?
Also ich glaube, wir hatten alle dieselbe Einladung zu diesen Meetings. Ich habe es jetzt leider zeitlich noch nicht geschafft, an einem der Gesprächsrunden teilzunehmen. Aber also grundsätzlich spricht erstmal nichts dagegen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. ob man da mal mit dazukommen kann. Wart ihr schon dabei in dieser?
Nee, ich hatte auch noch keine Zeit. Also ich musste immer, wenn diese Branchentreffen waren, musste ich arbeiten oder durfte ich arbeiten. Und man freut sich ja immer, wenn man Arbeit hat. Ich würde dem aber beitreten, weil ich weiß, dass das von Chris gut geführt wird.
Mhm. Okay, gut. Gehen wir das vielleicht mal als Message weiter. Vielleicht noch eine Frage. Ihr seid Einzelcamper, das habe ich verstanden. Aber ihr habt ja unterschiedliche Organisationsformen. Also Ad-Hoc ist, glaube ich, Teil einer GmbH, wenn ich es richtig interpretiere. Bei deinem Unternehmen weiß ich es nicht genau. Ist das eine Einzelfirma?
Es ist eine Einzelfirma.
Ja. Wäre es nicht auch denkbar, also kann man, so muss man es fragen, kann man sowas nur allein machen oder kann man sich auch 10 Leute, ich sag mal 10 oder 5 Kollegen ranziehen und dann sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr allein, sondern ich mache das mit 5 und wenn ich mal krank bin oder wenn ich mal nicht kann, dann macht's mein Mitarbeiter. Wäre das nicht auch ein Geschäftsmodell?
Aus meiner Sichtweise nicht möglich, weil ich mache das so lange schon und ich habe ja 1989 angefangen als Tourneeleiter von Jürgen von der Lippe und Gerd Dudenhöfer und so diese Menschenbetreuung von der Pike auf da gelernt und ich war schon immer als Einzelkämpfer, als Freiberufler unterwegs und ich glaube, man hat da auch seine eigene Handschrift entwickelt. Ne? Der eine kann besser mit Vorständen umgehen, der andere kann besser was weiß ich was machen und wenn man zusammen ist mit anderen, dann ist es natürlich schwierig, weil die Handschrift einfach eine andere ist oder der Anspruch, den man ans Projekt hat.
Natürlich, Malte, bitte.
Nee, ich wollte sagen, also das kann ich total unterschreiben, Stefan, weil dass dieses Thema Handschrift und persönliche Bindung ist, finde ich, ein ganz wesentlicher Teil bei Regie. Also das, glaube ich, kennen wir auch alle, wenn wir eben in die Verlegenheit kommen, dass sich Anfragen doppeln und dann denkt man, okay, wie mache ich denn das jetzt und wen könnte ich denn anrufen und passt das? Das ist halt schon, auch gerade wenn man über viele Jahre mit bestimmten Kunden arbeitet, dann ist natürlich auch, fließt ja auch die eigene Arbeitsweise und das eigene Denken natürlich auch mit rein in die Konzeption eines solchen sich vielleicht wiederholenden Events oder mit dem jeweiligen Kunden. Und da ist halt auch sehr viel Vertrauen. Also du hast es gerade gesagt, Stefan, die Vorstände oder die handelnden Personen, die bauen halt auch ein Vertrauen auf. Und das ist halt auch wichtig, dass die dir vertrauen in der Regie, wie du das steuerst. Und deswegen ist das echt nicht ganz einfach. Ich hatte das vielleicht nur kurz dazu angefügt, im Herbst mal eine große Tagung, wo die Kunden sich gewünscht hat, dass wirklich alle Breakout-Räume, die wir da quasi betreut haben, regietechnisch betreut werden. Und hat er wirklich den Komfort, wirklich mal 6 Kolleginnen und Kollegen mit einzuladen in die Regie. Und das war tatsächlich mal ein spannender Branchentreff, auf einen Job zu sagen, alles klar, wir machen diesen Kongress jetzt gemeinsam und da kann man sich dann auch austauschen. Aber das war, ja, das ist so ein One-Timer, der, glaube ich, so häufig dann leider auch nicht vorkommt.
Okay. Ja, man merkt schon im Gespräch, ihr seid euch alle untereinander wohlgesonnen. Also ich glaube, das ist so auch so ein bisschen so ein Closed Job. Also
ja, bei Malte ist halt das Interessante. Also Malte kennt mich ja auch in meiner Position, weil wir auch ab und zu zusammenarbeiten, wo Malte quasi als technischer Fachplaner auch unterwegs ist. Und dann hast du natürlich, du hörst ja manchmal auch mit bei mir und dann daher weißt du, wie ich das genau meine. Und ich werde immer als gute Laune-Minister bezeichnet auch noch. Dann wir haben immer Spaß.
Okay.
Spaß hinter den Kulissen.
Okay, das ist nicht unwichtig. Wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Situation kommen. Du hattest ja gesagt, es gibt mehr Veranstaltungen. Ist das die einzige Herausforderung, die die unselige Pandemie für euch bringt? Oder gibt es da noch andere Dinge, die jetzt plötzlich eine Rolle spielen?
Ja, es gibt andere Dinge, also die ist nicht die einzige Herausforderung. Die größte Herausforderung sehe ich im Moment aus meiner Sichtweise darin, dass der Erklärungsbedarf viel höher geworden ist. Also wenn jetzt Peter Blach zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne ein Event machen, ich habe 700 Mitarbeiter, die möchte ich live dazuschalten und im Studio habe ich 10 sitzen, dann fängst du erstmal wirklich an, gerade vor Ort zu erklären, was wir überhaupt machen.
Mhm, okay.
Oder es gibt diese ganz neue Ebene, dass der Kunde sagt, Ja, wir gehen in ein Studio. Wieso braucht ihr denn eine technische Einrichtung? Da ist doch alles fertig, da ist doch alles da. Warum braucht ihr einen Bildregisseur? Wir haben doch schon einen Regisseur. Warum braucht ihr so viele Techniker? Weil im Studio steht doch alles. Also dieses, man muss erstmal neu anfangen zu erklären, dass dieses Verständnis da ist. Technische Einrichtung machen. Ich muss erstmal durch die Kamera gucken, damit ich überhaupt sehe, wie siehst du aus im Bild? Wo packe ich das Logo auf die LED-Wand hin? Wo nehme ich einen Zoom- oder einen Teams-Teilnehmer? Wo pippe ich den rein? Dann muss man das Wort Pip erklären. Also es nimmt eine neue Form an, die aber auch interessant ist. Und wenn man dann so, wie ich neulich das Glück hat, wo schon zwei Vorstände einer Versicherung schon morgens um 9 da sind und eigentlich proben wollen und einem dann 4 Stunden bei der technischen Einrichtung zugucken, dann hat man Freunde fürs Leben gewonnen.
Okay, gut. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Zusätzlich ist es natürlich nicht nur die Herausforderung, bei dem Kunden quasi die Erkenntnis zu schaffen, dass man für verschiedene Dinge einfach mehr Zeit braucht wie früher als früher im Live-Geschäft, sondern
früher auch im Live-Geschäft.
Früher im Live-Geschäft, ja, es tut mir leid. Also wir sind schon jetzt irgendwie gefühlt ein Jahr in dieser neuen Situation.
Sagt der 20-Jährige.
Genau, ja, leider nicht mehr. Auch wenn ich noch, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich sehe auch nicht mehr so aus. Sodass man auch also viel mehr das Thema Coaching nach vorne setzen muss. Wie bewege ich mich vor einer Kamera? Wo gucke ich denn hin überhaupt? Und was passiert, wenn ich da mal meinen Blick schweifen lasse in eine andere Kamera? Das ist natürlich eine Sache, die man erstmal erklären muss. Zusätzlich spielt das Thema der Resonanz auch eine gewisse Rolle. Also ich habe ja kein Publikum mehr, das mir Feedback gibt, das mir applaudiert. Habe ich das jetzt gut gemacht oder nicht? Und da sind wir, glaube ich, nochmal umso mehr gefordert, um auch da positives oder auch negatives Feedback weiterzugeben.
Ja, da kommt immer der herrliche Satz, wenn ein Redner auf die Bühne kommt und man erklärt dem die Bühnensituation, sagt er, wie weit darf ich denn laufen? Wo du dann immer sagst, wo wollen sie denn hinlaufen? Ja, weil das Publikum, was sie sonst begrüßen, links und rechts, das ist nicht da. Da ist die Kamera und ihr Publikum ist genau hinter dieser Kamera. Und das ist genau der zweite Punkt, ist Erklärungsbedarf, ist mit Rednerkärtchen oder Teleprompter, weil wenn ich immer auf mein Kärtchen gucke, bin ich ja unhöflich, weil ich den hier angucke.
Das stimmt. Das
könnte ich mit dem Kameraprompter, weil ich immer in die Kamera, ihr müsst die jetzt aufschneiden, weil ich da reingucke, könnte ich immer, weil ich immer in die Kamera gucke, mit dem Kameraprompter dann ausgleichen.
Ja. Ist das die gleiche Herausforderung oder eine ähnliche wie das, was mir Holger Niewen von Aventim neulich sagte? Der meinte, die machen sehr viele digital Streaming, Hybrid Events und die Kunden kommen oft und sagen, was kostet das denn? Oder macht dann ein Angebot und dann sagen die Kunden, ja, aber warum ist das denn so teuer? Aber wenn wir das per Zoom und per Teams machen, das kostet doch auch kein Geld. Verstehen das die Kunden nicht richtig?
Nee, das verstehen viele noch nicht ganz richtig, weil da spielt es eine Rolle, geht in dieses Thema rein, was ich eben sagte mit, warum brauche ich so viel Personal? Warum brauche ich technische Einrichtungszeiten? Und genauso verstehen sie das nicht. Und ich hatte letzte Woche den Fall, weil sie verstehen ja auch nicht, dass man jemanden wie uns braucht, weil da steht ja ein Kameramann. Und da ist ja die Technik, also warum brauche ich jetzt noch jemanden, der die Ansagen macht?
Es gibt
einen Ablaufplan. Und letzte Woche hatte ich einen Fall, ich kann hier keine Firmennamen nennen und nichts nennen. Da hat sich der Auftraggeber mit dem technischen Dienstleister nicht verständigt, wer jetzt den Ablaufregisseur bucht. Mhm. Und da war halt keiner da.
Okay.
Dann rief mich halt jemand um 22 Uhr an, aber die beiden kannten mich auch, also beide, sowohl von Kundenseite als auch vom technischen Dienstleister. Sagen, ja, ruf ihn an, das ist gut. Und also dann vergisst man das auch noch oder fragt eben, warum brauche ich denn einen, der Regie macht.
Wie ist das denn ausgegangen? Du bist dann nächsten Tag hingefahren?
Ich bin dann, ich habe mich ins Auto gesetzt und bin dann losgefahren.
Okay. Malte?
Ja, ich noch ganz kurz, dieses Thema Kosten, das ist wirklich ein wirklich permanenter Erklärungsbedarf. Mhm. Dass der Aufwand eines Streaming-Studios wirklich einfach nicht zu unterschätzen ist. Und auch die Anzahl der Personen, die da am Ende sitzen, ist wirklich, der ist halt für die meisten Kunden dann doch oft erstmal erschreckend, weil du halt viel mehr Aufwand betreibst als zu der Zeit noch, wo man, sage ich mal, einen Tontechniker, einen Lichttechniker, einen Videotechniker bestenfalls, so in ganz klein gedacht jetzt mal. Und jetzt hast du halt eine ganz aufwendige Bildregie und brauchst trotzdem alle anderen Gewerke. Und das ist wirklich ein ganz hoher Erklärungsbedarf, wo wir dann, wenn wir das Glück haben, damit sprechen zu dürfen, auch, ich komme wieder auf das Wort Brückenbauer zurück, wirklich auch Erklärungshilfe leisten können, um denen da auch eine Überzeugung zu leisten, dass das einfach auch notwendig ist, um die Qualität eben abzusetzen von einer einfachen Zoom-Schalte.
Ja. So, darf ich noch was hinzufügen? Da kommen wir natürlich über das Thema Kosten auch zum Thema Proben. Wie intensiv ist das jetzt? Wie intensiv war es früher? Also die Denkweise ist bei einigen noch da. Das, was ich früher auf einer Bühne gemacht habe mit meinem Vorstand, ich komme quasi an am Set nachmittags oder um 17 Uhr abends, komme an und wir machen kurzes Staging und morgen um 8 geht's los. Mhm. Das funktioniert heute nicht mehr, sodass man da wesentlich mehr Probenzeit einplanen sollte, damit diese Thematiken natürlich auch vernünftig funktionieren, weil das spielte natürlich eine Vielzahl eine richtig große Rolle.
Ja. Malte, wenn dich ein Veranstalter fragt, was er für die Durchführung oder die Planung erstmal eines Digital- oder Hybrid-Events bedenken soll, was würdest du dem empfehlen? Du hast jetzt mal die freie Auswahl, das, was kein Veranstalter wahrscheinlich macht.
Naja, Stefan hat es gerade schon gesagt, also im Grunde ist ja die erste Kernfrage schon mal, was hast du eigentlich vor? Also wie viele Leute sitzen hinter der Kamera, also sprich, wie viele Zuschauer haben wir? Wie soll das Format gestaltet werden? Ist das jetzt, sagen wir mal, ein reiner Frontalvortrag? Soll es ein Q&A geben, was über eine Chatfunktion funktioniert? Gibt es eine digitale Plattform? Wie viele Leute sind im Studio? Wie ist der Vortrag geplant? So hast du jetzt quasi nur ein paar Redner im Studio, die sich unterhalten, wie wir das gerade tun. Hast du Leute, die zugeschaltet sind, die eventuell auch Präsentationen halten? Also es gibt wirklich einen ganzen Katalog mittlerweile von Fragen, den man da runterbetet, um dann daraus auch die entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen, was man braucht. Und im Studio, wir hatten es gerade schon angesprochen, ist natürlich ein gewisses Mindestmaß an Technik einfach immer notwendig, um einen qualitativ wertigen Stream zu generieren überhaupt.
Mhm. Also die schwierigsten Veranstaltungen sind eben heutzutage die, wo eben nicht die ausreichende Technik steht. Also man will alles haben, man will alles machen, aber hat dann am Ende des Tages keine E2 da stehen, eine Encore da stehen, wo oder auch keinen richtigen Operator an der Encore sonst. Und der Kunde möchte alles haben und sagt, ja, es geht doch aber sonst auch und weiß aber nicht, woran es jetzt scheitert, weil eben die technische Planung im Vorfeld nicht richtig funktioniert hat oder nicht funktionieren durfte, weil es ja Geld kostet.
Ja, Geld ist immer ein Thema. Interessiert sich der Veranstalter dafür, was gemacht werden muss? Interessiert er sich auch für die Technik, die gefordert ist? 1, 2, 3 Kameras, Monitoring, Tonabnahme, also Mikrofonierung. Interessiert denn das oder sagt er nur, sag mir, was es kostet und ich sage dir, ob ich es bezahlen kann?
Ja, oft wird gesagt, ja, ich verstehe das, dass ihr 3 Kameras braucht, aber wir haben nur Geld für 2.
Das ist der Kampf, den wir immer führen.
Ach so, okay.
Das ist der Kampf der Qualität, den wir immer führen gegen gegen die Kosten. Und natürlich ist es so, dass man Anrufe bekommt und sagt oder gefragt wird vielmehr, wie Stefan schon sagt oder wie du schon gesagt hast, brauchen wir das überhaupt? Ne? Und da manchmal müssen wir da ganz klar sagen, ja, brauchen wir, weil. Also da ist auch wieder der hohe Erklärungsbedarf da, weil ich glaube, in vielen Köpfen einfach die Denkweise drin ist, okay, so ein kleines Set kostet auch dementsprechend weniger Geld als ich sag mal, die große Bühne. Aber da kommt es halt nochmal auf viel, viel mehr Details an, auch technischerseits.
Gute Frage ist im Moment immer, brauchen wir denn die Kameraleute schon zur technischen Einrichtung?
Ja. Das ist auch eine interessante Denke.
Oder die Fahrer für die Autos kommen erst morgen. Die waren heute nicht im Budget.
Okay.
Dann fahre ich die selber, mache ich.
Es ist immer ein Spagat.
Ja, okay, ich verstehe das schon.
Verschiedenen Stühlen.
Auf der anderen Seite spielt Wirtschaftlichkeit natürlich auch immer eine Rolle. Also man sollte das auch nie unterschätzen. Wenn man jetzt aber trotzdem davon ausgehen muss, dass die meisten Teilnehmer eines Hybrid-Events ja am Screen, also am Bildschirm sitzen und nicht im Studio sind, oder bei einer komplett digitalen Veranstaltung sowieso, hat man dann darauf einen Einfluss, beziehungsweise ist ein Kunde dann auch, lässt der Kunde sich dann auch führen, indem man sagt, du kannst nicht 10 Minuten, eine halbe Stunde, 2 Stunden mit einer Kamera einfach auf eine Situation draufhalten, weil derjenige, der am Screen sitzt, der sitzt auch immer nur einen Klick entfernt von Champions League und Netflix. Und wenn du langweilig bist, dann schaltet er woanders hin. Du merkst es ja nicht. Der sagt dir hinterher, war toll, habt ihr toll gemacht, aber er hat ja gar nichts mitbekommen. Vielleicht lässt er den Ton noch laufen.
Ja, ja, da spielt diese neue Coaching-Ebene oder diese Erklärebene eine große Rolle. Also man muss erstmal wirklich jetzt, weil wir eben auf einmal Fernsehen machen oder noch mehr interaktives Fernsehen machen, man muss erstmal wirklich seinem Sparringspartner auf der Bühne erklären, dass der Gast ist hinter der Kamera. Der Zuschauer ist hinter der Kamera, er muss in die Kamera gucken, er muss ganz anders arbeiten, als er es bisher gewohnt ist.
Ja, habt ihr denn Einfluss darauf, wie oder dass ein digital oder Hybrid-Event spannend und unterhaltsam ist? Oder ist das dann schon soweit vorgegeben? Hat die Agentur dann schon gesagt, nee, wir machen das so und so und das wird schon spannend sein?
Nee, da hat man, also haben wir schon, also ich habe da schon Einfluss drauf, weil man schon auch aufgrund dessen, was man gelernt hat und aufgrund der Erfahrungen, die man gesammelt hat, natürlich sagen kann, ich würde hier an dieser Stelle mal ein bisschen mehr Interaktion empfehlen. Ich würde hier vielleicht Next Moderator empfehlen, wo ich eben immer parallel auf der Homepage immer noch auch eine Frage reingeben kann, die wir später dann im Nachgang beantworten, dass wir eben wissen, wir verlieren die Leute nicht, wir haben die Leute bei uns.
Ja. Unsere Herausforderung ist einfach dabei, dass was wir früher in 2 Tagen übermittelt haben an Informationen auf großen Bühnen auf der ganzen Welt, jetzt innerhalb von 2 bis 3 Stunden zu übermitteln. Mhm. Das, wie gesagt.
Das war schon lang.
Ja, richtig, aber ich sag mal so 2 Stunden Programm ist, glaube ich, im Moment nicht unüblich.
Ich sage eher 4 Stunden. Ja, 4, okay. 4,5, 5 Stunden Programm.
Ach, da liegt noch einen drauf.
Ach, okay. Natürlich viel.
Ist auch gut, ja.
Wir haben jetzt was in Planung, das geht den ganzen Tag von 7 bis 20 Uhr.
Hardcore.
Also quasi eine Komplettsendung durch mit unterschiedlichen Themen, wo ich mich dann zuschalten kann oder auch dann umschalten kann. Aber nach wie vor gilt es einfach, das Programm spannend zu gestalten. Und das dafür sind wir da. Und wir erreichen das über natürlich unterschiedliche Kameraschnitte, wenn wir die Möglichkeit haben, auf eine Vielzahl zurückzugreifen. Um da einfach eine Dynamik zu haben. Und da,
ja. Was sagt man heute? Im Fernsehen wird alle 5 bis 7 Sekunden geschnitten.
Ja.
Und wenn man dann nur.
Ich hoffe hier auch.
Zwei, ja, bestimmt. Wenn man nur zwei Kameras, wenn man nur 2 Kameras haben darf, wird es halt schwer. Ne?
Ja. Also ich würde gern mal, habe ich noch nicht gemacht, ich würde gern mal mit einem Architekten oder auch mit einem Bühnenbildner sprechen, ob er darüber nachdenkt oder nachgedacht hat. Wenn er ein Set gestaltet, wie das am Screen, am Bildschirm zweidimensional wirkt. Ist das für euch ein Thema? Denkt man darüber nach? Also wir haben jetzt ja, wir haben ja hier eine sehr schöne Kulisse. Aber wie diese Kulisse am Bildschirm jetzt wirkt, das weiß ich ja nicht. Ich sehe ja jetzt auch keinen Monitor.
Wir haben auch keinen.
Ja,
wir haben keinen Vorschau-Monitor. Habe ich jetzt verstanden. Nee, aber ich meine jetzt, denkt man da grundsätzlich drüber nach?
Ja.
Denkt ihr darüber nach? Weil das spielt ja eine große Rolle, ne? Also ist jedes Set, ist das dann auch bildschirmkompatibel?
Ja. Also ich habe mir gerade diese Woche war das die Frage gestellt für eine Veranstaltung, wo wir 7 Leute im Talk haben, also 6 Vorstände, einen Moderator. Da machst du dir natürlich Gedanken, sagst, wie löst du das jetzt auf? Wollen wir sie wieder alle vor die LED-Wand sitzen und wieder Moiré haben? Und wollen wir, weil wir jetzt 7 haben, soll die Wand jetzt 20 Meter breit sein, damit wir noch ein bisschen Deckung haben? Oder machen wir mal einfach mal einen Stuhlkreis, lassen hinten alles schwarz wegsaufen, lassen beleuchten es ein bisschen farbig und machen mal ein Format wie eine NDR Talkshow, wo ich dann aber wieder 5 Kameras brauche, um in diesem Kreis zu arbeiten. Und das sind
Audio-Probleme hast du auch noch.
Schon Gedanken, wo auch Agenturen einem zuhören und sagen, ja, finden wir gut, machen wir.
Ja. Spielt das denn noch eine Rolle? Das ist ganz interessant. Spielt dieser LED-Screen im Hintergrund bei Bildschirmformat noch eine Rolle oder hat man sich überlegt, dass
es eigentlich überflüssig ist? Aus Kundensicht spielt der eine große Rolle. Okay. Also das aus Kundensicht ist immer noch die Bühne und die LED-Wand oder der Bühnenrücksitzer spielt eine sehr große Rolle, weil ich hatte neulich einen Fall, wo man den Kunden beraten hat, nicht die Bühne zu bauen für 10.000 Euro, weil wir die nicht sehen. Weil der Redner auf dem Boden stehen kann, die Kamera auf dem Boden stehen kann, da können wir sie auch besser rollen, sind nicht untersichtig, aber der Kunde wollte unbedingt eine Bühne haben,
weil
man eine hat.
Ja, weil ist das denn technisch nicht eigentlich unsinnig?
Eine Bühne zu bauen, meinst du?
Nein, eine LED-Wand irgendwie vor die Kamera zu stellen.
Nö, überhaupt nicht. Also ich meine, Stefan hat es ja gerade gesagt, das mit dem Huawei ist natürlich gerade bei den mittleren Auflösungen, weil da kommt ja wieder das Thema Kosten ins Spiel. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, gerade auch bei längeren Tagungsformaten auch ein bisschen Abwechslung in den Hintergrund zu bringen, also unterschiedliche Szenen zu spielen. Es gibt auch Kunden, die das gerne haben möchten, wo man dann sowas wie Radar Touch installiert und ein bisschen den Wettermann macht, sprich wo also die wirklich auch an der großen LED-Wand präsentieren wollen oder so ein bisschen Apple-like vor der großen LED-Wand mit großen Bildern im Hintergrund arbeiten wollen. Also das gibt Pro und Kontras dafür. Okay. Ich habe jetzt bei einem Kunden über viele Monate in einem Pop-Up-Studio gearbeitet und da haben wir halt immer die gleiche Rückwand gehabt. Das hat funktioniert für das Format, so wie wir es gespielt haben, aber ist natürlich gerade für lange Tagungstage dann auch irgendwann sehr ermüdend fürs Auge.
Okay.
Ja, und deine Bühne muss halt groß genug, also die Bühnentiefe muss halt entsprechend sein. Wenn das Studio viel zu klein ist, also oft sind Studios so klein, dass man es einfach nicht machen sollte.
Okay.
Entschuldige.
Alles gut. Alexander, du hast ja im Untertitel von Brandtv Media hast du ja Regie, Design, Emotion, ich hatte es ja angedroht, das ist nur meine Frage. Wie muss denn so ein Set aus deiner Sicht aussehen, damit es am Bildschirm funktioniert? Also wir können ja mal dieses Set jetzt mal als Beispiel nehmen.
Ja, oder ich nehme das nochmal von eben auf. Also es gibt ja unterschiedliche Macharten. Ne? Ich habe auch im letzten Jahr einfach viele Produktionen in einem Greenscreen gehabt, wo natürlich die Medienproduktion sehr, sehr aufwendig ist, um unterschiedliche Szenarien darzustellen, um auch den Raum mal wirken zu lassen. Da habe ich ja, ich sag mal, unendliche Möglichkeiten fast, wenn ich natürlich auch unendlich Budget habe. Das spielt natürlich auch da eine sehr große Rolle, weil die Medienproduktion da sehr, sehr aufwendig ist. Aber da kann ich ganz, ganz tolle Sachen machen. Wir kennen das alle aus dem Fernsehen, glaube ich. Jede Nachrichtensendung oder jedes Magazin wird in einem Greenscreen produziert. Und das gehört für mich auch zum Aspekt, den du gerade ansprichst, Design und aber auch gleichzeitig Emotion, weil mit Bildern transportiere ich natürlich Emotion. Und da ist für mich immer mein Ziel Kraft durch Emotion.
Ja, okay. Ich bin ja Vertreter der Medien und da ist es normal, dass man immer definiert, wo steht man gerade und wo geht es hin. Und das würde ich auch gern von euch mal wissen. Nicht, wo wir stehen, da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, sondern wo es hingehen kann. Welche Zukunft gibt es aus eurer Sicht für digital und oder hybride Events? Oder anders gefragt, vielleicht ein bisschen charmanter gefragt, wenn es das gäbe, was Alexander gerade gesagt hat, unendlich Budget, also keine Beschränkung beim Budget. Kreativität hat ja nicht unbedingt was mit Geld zu tun. Wenn die gute Fee kommt und sagt, du kannst jetzt mal die Veranstaltung machen oder die Veranstaltung so machen, wie du es möchtest, wie du es immer geträumt hast, was wäre dann dein Vorschlag? Was würdest du machen? Was ist die Zukunft von Digital- und Hybrid-Events? Ich würde mal, die beiden Herren auf dem Sofa sind gerade ein bisschen, gucken gerade ein bisschen verschlossen. Ich würde mal bei Malte anfangen.
Das war auch mein Vorschlag.
Also ich knüpfe an, was Alexander gerade gesagt hat. Ich glaube, dass wir haben ja jetzt in diesem einen Jahr so eine Entwicklung durchgemacht, wo wir quasi angefangen haben, weil die Kunden sortieren sich alle erstmal in ihren ganzen Teams-Calls, sind jetzt irgendwo bei vielen Kunden zumindest in digitalen Pop-up-Studios gelandet, die eben diese Konferenz- und Tagungsformate zumindest irgendwie realisieren, die sie sonst als Live-Events gemacht haben. Was aber ja oft hinten anfällt, hinten runterfällt, ist eben diese Emotionalisierung des Sets, wo ich der Meinung bin, dass da halt viel Luft nach oben ist. Wir hatten im Januar das große Glück, also trotz Lockdown mit einem urstaufwendigen Hygienekonzept, die Fashion Week sowohl für Mercedes-Benz als auch für About You durchführen zu dürfen und da mal die komplette Palette dessen zu spielen, was jetzt halt eben geht, nämlich das Ganze digital rausbringen, sprich mit wahnsinnig vielen Kameraperspektiven, mit Steadycams, mit Dollycams. Mhm. Also es sah zwischenzeitlich aus wie auf einem Hollywood-Set. Und mit dem Blick in die Zukunft ist natürlich jetzt das Spannende zu fragen, wenn diese digitale, Überzeichnung gut funktioniert hat, wie funktioniert das Ganze im Hybriden? Also ich denke jetzt an die großen Samstagabend-Fernsehsendungen, die ein aufwendiges Set hatten, die mit aufwendigen internationalen Live-Acts, mit fettem Lichtdesign und so weiter funktionieren, wo es auch am Fernseher ein Vergnügen ist, mhm, zu schauen.
Ja.
Und das quasi jetzt sowohl für den Teilnehmer, der den Anspruch hat, ich will nicht mehr unbedingt zu jedem Event reisen, ich möchte aber im Grunde eigentlich fast dasselbe erleben, denselben Erlebnisfaktor haben und das alles, was wir jetzt gelernt haben an digitalen Tools, zu verknüpfen mit dem Event, dass wir, sag ich mal, etwas, was aber dann auch eine große Schatulle braucht.
Ja, okay. Vielen Dank.
Ich glaube auch, die Zukunft wird eine Verknüpfung sein von digital und von wie heißt es, Präsenzveranstaltungen, weil ich höre eigentlich von jedem Kunden im Moment, also oder der Kunde spricht auch mit seinen zugeschalteten Teilnehmern, mhm, Leute, ich verspreche euch, wenn es wieder möglich ist, dann werden wir wieder irgendwo hinreisen und werden uns treffen und werden zusammen wieder unsere Tagung haben und unseren Event zusammen abfeiern. Und andererseits finde ich diese digital-hybriden Formate gut. Und ich finde es auch gut, dass eben nicht jeder dauernd reisen muss. Und das ist auch zum gewissen Teil noch ausbaufähig und auch nützlich und gut. Aber es kann eben keiner ein Event von Mercedes-Benz ersetzen, wo wir in Stuttgart das Stadion asphaltiert haben, hatten 40.000 Menschen und sind Rennen im Stadion gefahren, haben Musik-Acts gehabt und haben einfach eine schöne Show gemacht, über 5 Stunden. Das gab es damals, das wird es auch, glaube ich, wieder geben, weil man ja das möchte, weil man das braucht.
Okay. Alexander. Ja, also ich kann euch beiden erstmal nur zustimmen. Ich glaube, das letzte Jahr hat gezeigt, was man auch in kürzester Zeit auf die Beine stellen kann. Ich meine, wir sitzen hier in einer ganz wunderbaren Halle im Hub hier in Hannover und da hat auch Eventit zusammen mit der Deutschen Messe hier einen richtig guten Job gemacht und natürlich auch mit allen Beteiligten hier auch die Herrschaften an den Kameras etc.
Jetzt würde sich ein Schwenk anbieten.
Jetzt würde sich ein Schwenk anbieten, genau. Also wer noch nicht hier war, sollte hier mal hinkommen, weil das, was hier, wie gesagt, in kürzester Zeit entstanden ist, ist für gerade auch hybride Formate ein Mehrwert und da sehe ich, genau wie meine beiden Kollegen hier, die Zukunft.
Ja, man sieht es eben auch gerade bei solchen Firmen, bei solchen Agenturen wie Eventit, die eben mehrere Geschäftsfelder haben, wie eben dieses Business sich mit Teilnehmermanagement, Guestmanagement eben in diese hybride Richtung entwickelt, dass jetzt auf einmal Landingpages gebaut werden, Teilnehmer registriert werden, eingeladen werden müssen. Das ist auch ein Riesenspektrum.
Mhm. Ja. Okay, dann sage ich jetzt vielen Dank an Stefan Bolz, Alexander Maas und Malte Jürgens.
Vielen Dank, Peter.
Dankeschön. Danke.